Heute beim Thekencast.
Ich mag dein filmisches Oeuvre, aber ich muss dir jetzt leider den Penis abbeißen.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Hallo und willkommen zu Drei Männer und ein Film, dem Movie Break Ticken Podcast. Ich bin der Stu, wie immer an meiner Seite. Es geht nicht anders, denn diese beiden stehen für Qualität, der Kühne und der Pascal. Hallo Jungs.
Hi, hi.
Hallo.
Ja, ihr Lieben, wir sind wieder da und haben uns etwas Feuchtes ausgesucht, etwas Blutiges, etwas vielleicht auch Sexistisches, wir werden es herausfinden. Wir haben Piranha 3D heute im Köcher. Ein Wunsch von dir, Kühne, oder?
Ja, genau. Also ich hatte.
Warum frage ich überhaupt?
Ich hatte tatsächlich, als wir mit dem Format angefangen haben, gedacht, das wäre eigentlich der perfekte Film für einen Thekencast, weil der meiner Meinung nach nur mit Alkohol ertragbar ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Und da habe ich gedacht, jetzt muss er dann doch mal kommen und da ist er.
Okay, du hast es schon gesagt, nur mit Alkohol ertragbar. Das gilt ja auch für diesen Podcast, zumindest wenn man daran teilnimmt. Deswegen, Kühne, was hast du denn heute deinem Gaumen zu geben und deiner Leber?
Ich habe ein Notfallbier hier, wenn das eine Getränk nicht ausreicht natürlich. Aber heute muss ich einmal abweichen, weil wir über kleine, fiese Viecher sprechen. Habe ich mir eine kleine Dose Bacardi rumgeholt, Cola. Und mit ganzen 10%, die sind fies, auch wenn sie klein sind. Mein Kopf wird es mir morgen wahrscheinlich nicht danken.
Was heißt klein?
033.
Ah, okay.
Normales Bierchen, ne?
Huch!
Das erklärt so einiges. Okay, danke, Mr. 0,5.
Ach ja, ich muss auch noch aufmachen, das ist richtig. Stimmt. Ich war noch so
aber ich habe das Ploppen nicht gehört.
Ich stelle mir gerade vor, wie Kühne die ganze Zeit versucht zu trinken, nichts kommt raus und ich frage, was ist denn noch falsch?
So, wartet.
Boah,
schön.
So. Sehr schön. So.
Sehr gut.
Okay, Pascal, okay. Dein Gesöff der Wahl.
Oh. Oh. Ja, da klopft der Kopfschmerz schon, ne?
Ja, der hat jetzt schon Bock.
Bei mir ist es leider total unspektakulär. Ich hatte eigentlich im Vorfeld angekündigt, also dem Stu und dem Kühne, dass ich heute ein bisschen was Spezielles holen wollte. Das Sortiment meines Edekas hat es leider nicht hergegeben, irgendwas Besonderes zu finden. Und ich habe wieder ein Bier genommen, was ich schon mal hatte. Aber ich habe gedacht, wir sprechen über einen schönen sommerlichen Film. Und was gibt es Schöneres als bei hohen Temperaturen, als ein Beck's Green Lemon? Ich finde, das kann man machen. Mal wieder, es tut mir leid, es ist eine langweilige Wahl, aber es schmeckt gut und ich öffne das nun. Moment. Eine Sekunde. Und.
Auch nicht schlecht. Ja. Ich bin heute auch wie der Kühne doppelt vertreten, sozusagen. Ich habe einmal eine Dose Gin Tonic und ich habe einmal ein Kölsch. Und dieses Kölsch hat mir mein guter Freund Markus mitgegeben, bei dem ich das Wochenende verbracht habe und da wirklich viel gesoffen habe. Und dieses Kölsch ist ein Peterskölsch, das ist sehr süffig und ich werde es jetzt öffnen und dann könnt ihr vielleicht auch, wenn alles klar geht, auch hören, warum er es mir mitgegeben hat. Moment. Ich möchte anmerken, dass die Hälfte des Peterskölsch mir gerade über das T-Shirt läuft.
Ja, das muss ja auch Ramsdorfer sein. Ramsdorfer Kölsch.
Jetzt ist es auch so die Hose runter. Das ist sehr schön gerade. Aber es passt ja zum Film, der ja auch sich auf die Fahne geschrieben hat, ein bisschen ungezogen zu sein. Feuchtfröhlich, blutig und also ich glaube, die Tagline war ja wohl Blut um Brüste. Ne? Das war, glaube ich, so die offizielle Tagline des Films.
Ja, es ist zumindest die Beschreibung überall, wo man es findet. Also Titten und Blut.
Kühne, willst du damit sagen, dass das schon deine Inhaltsangabe war? Oder kommt da noch mehr?
Sie würde ausreichen, oder? Also das würde den Film sehr gut beschreiben. Nein, ich habe noch eine andere gefunden, die vielleicht zwei, drei Sätze mehr hat. Hunderte jüngere Amerikaner haben sich pünktlich zum Spring Break am Strand der verschlafenen Kleinstadt am Lake Victoria versammelt, um ordentlich die Sau rauszulassen. Was die feierwütige Masse nicht wissen, eine besonders mörderische Spezies prähistorischer Piranhas wurde durch ein Erdbeben vom Grund des Sees befreit, wo sie seit Millionen Jahren gefangen war. Die kleinen Biester haben in dieser Zeit einen ganz furchtbaren Appetit entwickelt. Ja, das war's.
Gut, ich habe auch nicht mit mehr gerechnet, will ich ganz ehrlich sein.
Ja, es war fast schon mehr als gedacht.
Ja, stimmt. Ich hätte noch gedacht, dass du jetzt sagst, ja, Brüste, Blut und bisschen Bier.
Und Wasser.
Und Wasser. Oh ja, Wasser ist besonders wichtig in diesem Film. Take it off! The sheriff has declared an emergency. Don't worry, we got beer over here! Piranha hunt in packs. The first bite draws blood. The blood draws the pack. Bevor wir jetzt mal wirklich so ins Eingemachte gehen, die obligatorische Frage, wann habt ihr Piranha 3D zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich würde mal sagen, Pascal hat das erste Wort.
Ich habe ihn damals gesehen, als er neu war. Und zwar war das zu Bundeswehrzeiten. Da war ich gerade mit 18 bei der Bundeswehr. Fragt nicht, wieso, es tut mir selber leid, aber ich war da mit 18. Und da war dieser Film neu und irgendjemand hatte ihn dabei. Also illegal runtergeladen.
Na, das macht man aber nicht.
Das sagst du?
Doch, bei der Bundeswehr machen die das.
Ja, und eine Gruppe von, ich weiß nicht, von 10 Bundeswehr-Idioten, inklusive mir, hat sich dann an einem Abend zusammengefunden und diesen Film geschaut. Und er kam sehr gut an, möchte ich sagen. Danach habe ich ihn auf jeden Fall in den Folgejahren immer wieder gesehen. Also ich würde auf jeden Fall behaupten, dass ich ihn mindestens 5-mal schon gesehen habe. Und ich bin immer noch der gleichen Meinung wie damals mit 18. Der macht Spaß.
Kühne, bitte.
Ihr wisst ja, dass ich so einen leichten Faible für den Tierhorrorfilm entwickelt habe im Laufe meiner... Ja, doch. Man glaubt es kaum. Aber das
man lernt nie aus.
Und ich mochte eigentlich den alten Piranha, den von Joe Dante. Und habe bei dem Remake, glaube ich, auch keine Trailer wirklich davon gesehen oder so, sondern dachte nur... Ja, geil, neuer Piranha, bessere Effekte, blutig, Alexandre Aja. Ja, da setze ich mich ins Kino und bekomme einen formidablen Tierhorrorfilm geboten. Und war nach dem Kinobesuch.
Natürlich denkt man das. Ein formidabler Tierhorrorfilm wird da kommen. Bei dem Poster.
Ich bin mit den völlig falschen Erwartungen ins Kino reingegangen, sondern habe wirklich einen spannenden, ernstzunehmenden Film erwartet und habe Piranha 3D bekommen. Und dementsprechend fand ich ihn, als ich aus dem Kino rausging, nicht gut bis, boah, war das schlecht. Ich habe ihn mir später nochmal angeguckt, weil ich mir dachte, ja, ich glaube, der Film kann einfach nur mit Freunden und Bier funktionieren. Und da war dann auch die Wahrnehmung etwas anders von dem Film, aber dazu gleich mehr.
Okay, ich habe ihn damals auch im Kino geguckt, als er ganz frisch raus war. Mit einem guten Freund und wir haben dafür wirklich den besten Zeitpunkt gefunden, wann man so einen Film gucken kann, nämlich Sonntagvormittags um 11. Wir waren die Einzigen im Kino und ja, also ich will ehrlich sein, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, weil ich habe die Trailer gesehen und ich wusste, worauf der Film abzielt und dass er das ja auch, was er da macht, auch nicht ernst nimmt und war dann auch so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir irgendwie gedacht, da geht mehr die Luzi ab. Und ich meine, die Luzi geht da echt ordentlich ab, das muss man schon sagen. Aber irgendwie dachte ich mir so, ich hatte auch so, die Erwartungen waren irgendwie zu groß. Und dann habe ich ihn, glaube ich, 2-3 Jahre später auf DVD nochmal geguckt und hatte mir auch immer noch gut gefallen. Und ich habe ihn jetzt nicht so oft geguckt wie Pascal, aber ich würde sagen, ich habe ihn auch schon so 4-mal gesehen. Und ich mag es ja, wenn ein Film genau weiß, was er ist und das auch so ein bisschen umarmt. Und ich finde, das macht der Film. Und was ich immer noch erstaunlich finde, ist, dass der von diesem Alexandre Aja ist oder Aja?
Keine Ahnung. Lass uns, wir nennen ihn heute einfach den Alex.
Den Alex, okay.
Ja, ist es Alex. Ist am einfachsten für uns
alle. Ist der Alex.
Ja, ja.
Und der Alex hat ja davor schon einige Horrorfilme gedreht, darunter auch die Remakes zu The Hills Have Eyes, was ich sehr, sehr liebe.
Meisterwerk.
Und Mirrors, den ich nicht so liebe. Ja. Und das war jetzt sein dritter Horrorfilm. Und ich war schon überrascht, dass der Mann auch Horror kann, der nicht ernst gemeint ist und der eher so ein bisschen ironisch unterfüttert ist. Weil sein Hills Have Eyes und High Tension, die waren halt schon, etwas
knüppelhart.
Knüppelhart, so mit der Faust auf den Tisch gehauen und so. Und ja, ich mag Piranha, oder ich mochte Piranha ganz gern. Die letzte Sichtung war vor ein paar Monaten. Da hat er ein bisschen was verloren. Aber nichtsdestotrotz bin ich nicht böse, dass dieser Film existiert.
Wie gesagt, er hat was. Und ich habe jetzt auch im Zuge des Podcasts nochmal eine Sichtung gewagt und habe dann mit zwei Kumpels zusammengesessen. Wir hatten vorher schon ein paar Bierchen drin. Und als ich gesagt habe, hier, ich hätte noch einen Film dabei, wollen wir den gucken? Auf dem Cover stand übrigens auch Titten und Blut. Dann waren sie voll dabei und haben gesagt, jo, machen wir. Und ich finde, in der Atmosphäre funktioniert der Film auch wirklich gut. Dann kannst du dich wirklich drauf einlassen. Du hast eine gute Zeit damit, wenn du auf Blut und Titten stehst. Und das geht. Ich finde es aber immer schwierig. Ich habe, glaube ich, die Sichtung davor, ist ein paar Jahre her. Da habe ich den alleine zu Hause geguckt, weil ich dachte, nee, es kann ja nicht sein, dass der Film nur mit Alkohol gut wirkt. Und doch, ich bleib dabei. Bei mir funktioniert er wirklich nur, wenn man schon so ein bisschen Atü drin hat.
Ich überlege gerade, ob ich den jemals mit Alkohol im Blut gesehen habe und ich glaube nein.
Glaube ich auch nicht, nicht mal bei der Bundeswehr damals.
Mist. Das soll was heißen.
Ja, yeah, das soll echt was heißen. Ich kann aber sagen, das, was du eben gesagt hast, ist eigentlich ganz gut gewesen. So ein Film, der genau weiß, was er ist und was er sein will. Und ich finde, Piranha hat nie die Ambition, irgendwie mehr zu sein als so eine richtig vulgäre Trash-Sause. Ich weiß gar nicht genau, wie lang der geht.
89 Minuten.
Ja. Perfekte Laufzeit auch. Daran merkt man auch, der weiß, was er ist. Und diese 90 Minuten füllt der halt perfekt aus mit, ja, Titten und Blut. Aber das klingt so schlimm, wenn man das so sagt. Weil,
ja.
Aber das ist ja wirklich einfach nur so eine Splatter-Sause, die ja auch noch einen großen Faible für nackte Damenkörper besitzt. Und ich weiß gar nicht, was er mehr zelebriert. Zelebriert er mehr die Körperzerstörung oder mehr die Körperausstellung? Bin mir nicht sicher.
Das kannst du unterteilen. In der ersten Dreiviertelstunde zelebriert er ganz klar mehr den weiblichen Körper, nur um dann den Wechsel zu machen und zu sagen, okay, ab jetzt geht's nur noch um rohe Gewalt.
Also erstmal ergötzen und dann auseinandernehmen.
Wobei er ja schon, glaube ich, in der ersten Hälfte auch immer wieder Szenen hat, wo das so kulminiert. Also es gibt doch diese Szene mit dieser Paragliderin, die da oben ohne, ne, da rumgleitet und dann halt eben auch gefressen wird.
Ja.
Fast schon so als Foreshadowing für das große Grand Finale.
Ja. Aber ich glaube auch, das ist kurz davor, wenn mich da nicht alles täuscht. Am Anfang hast du die blutige Szene, wenn Richard Dreyfuss gefressen wird.
Die gar nicht so blutig ist.
Die nicht so blutig ist, aber auch eine schöne Referenz ist. An den weißen Hai auf jeden Fall, dass man ihn da besetzt hat. Und natürlich achtet darauf, dass ihr euren Müll nicht ins Wasser werft.
Ja. Denn das wurde noch gar nicht über den Film gesagt. Der hat auch eine ökologische Botschaft.
Ja, man muss ihn ein bisschen suchen.
Naja, Richard Dreyfuss schmeißt seine Bierflasche ins Wasser und löst dadurch ein Erdbeben aus, was diese Millionen Jahren alten Piranha befreit und die denken sich, Gott sei Dank, endlich hat der Kannibalismus ein Ende. Denn die Piranhas haben dadurch überlebt, dass sie sich gegenseitig gefressen haben. Kann man hinterfragen, sollte man nicht. Ja, und dann geht's erstmal nach oben und dann werden die Menschen gefressen.
Kühne, du als großer Fan des Weißen Hais.
Du als großer Menschenfresser.
Ja, und das auch. Wie fandest du den Gastauftritt von Richard Dreyfuss, der ja wirklich da seine Rolle als Hopper in Jaws passt schon rezitiert.
Ja, war nett. Also finde ich jetzt nicht, dass es den Film besser oder schlechter macht. Man hätte auch fast jeden anderen reinsetzen können in das Boot und ihn fressen lassen.
Doch macht es, weil ja durch die Besetzung von Richard Dreyfuss ja gezeigt wird, dass der Film sich auch seinen Vorbildern durchaus bewusst ist. Und ich finde ja auch, dass Piranha 3D durchaus auch eine Hommage an das Tierhorror-Genre ist, weil er sich ja auch ganz klar der Struktur dieser ganzen Tier-Wasser-Horrorfilme bedient. Und das macht ihn auch noch mal sympathischer bei mir, weil ich merke, dass da durchaus Liebe zum Genre ist, aber die wird auch noch mal schön ironisiert.
Ja, gebe ich dir auch komplett recht. Und das sehe ich auch bei dem Film. Aber bei mir sind es eben viel, viele andere Dinge, die mich wirklich so nerven, dass ich schon während des Films überlege, okay, ich muss gleich abschalten. Und dann denke ich eigentlich immer nur an das große Finale und denke mir, ja, nee, das willst du dann doch noch sehen.
Was ich auch gar nicht gefragt habe, was der Kühne zu Beginn erwähnte, ist natürlich, es gibt ja diesen Original-Piranha-Film von John Dante. Es ist ja so einer der prominentesten Rip-Offs des Weißen Hais. Kennt ihr den? Also ich weiß, dass Kühne ihn kennt, aber kennt ihr ihn? Und wenn ja, wie findet ihr ihn, Pascal?
Ich kenne ihn und ich finde ihn sehr gut. Ich habe sogar bei Movie Break die Kritik geschrieben.
Sag mal, gerade der alte Piranha, der der weiß auch, was er ist. Und das finde ich einfach so sympathisch. Der weiß einfach, dass er viele, viele Fehler hat, dass vieles wirklich auch ziemlich dumm ist, was sie in dem Film zeigen. Und das lässt er auch einfach so durchgehen. Und das finde ich irgendwie so herrlich grundsympathisch. Mhm. Also mir gefällt er auch. Ich mag den sehr gerne.
Ich habe den nur einmal als Kind gesehen und ich war damals im Team Barracuda.
Oh, den habe ich als ganz schlecht in Erinnerung.
Ist er wahrscheinlich auch, aber den habe ich halt zuerst gesehen. Wohlgemerkt in einer wahrscheinlich sehr verstümmelten Fassung irgendwie Sonntagvormittags bei Oma im Fernsehen.
Ja, aber da ist auch nichts drin, was irgendwie blutig ist oder so. Greifen die Viecher nicht nur einmal an?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war da irgendwie 7 oder 8 Jahre alt, aber es war halt Grund genug. Ich habe den zuerst gesehen, das heißt Barracuda ist cooler als Piranha. Also ich will ja ehrlich sein, ich glaube, bis ich das erste Mal den Weißen Hai geguckt habe, da war ich so 14 oder 15, war ja Barracuda für mich der ultimative Tierhorrorfilm. Da ging es drüber, weil war halt Barracuda. Ne? Die sind halt krass.
Also Barracuda habe ich nie gesehen.
Oh. Ich habe den irgendwann mal auf RTL 2, glaube ich, gesehen oder so. Das war furchtbar.
Ist das auch so eine 70er-Jahre-Krücke?
Ja, ja. Halt dich fest mit Barracudas halt.
Es ist, glaube ich, auch genau das gleiche wie der Weiße Hai, wenn mich nicht alles täuscht. Nur, dass die Barracudas eigentlich nie irgendwas machen. Es wird immer über die gesprochen, aber man sieht sie, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Stinklangweilig.
Ja. Aber gut, lass uns lieber über Piranha 3D reden. Und zum Thema sieht man was, sieht man nichts. Eine kurze Frage an euch. Was glaubt ihr, wie oft musste der Alex den Film bei der MPAA einreichen, bis die gesagt haben, okay, du kriegst ein R-Rating?
7-mal.
Okay, wir haben 7-mal. Was sagst du, Kühne?
3-mal.
Ich bin erstaunt. Kühne ist näher dran. Es war null Mal. Der Film musste nicht umgeschnitten werden.
Oh, echt?
Ja, das hat mich auch sehr überrascht.
Ich habe mir aber jetzt noch bei der neuen Sichtung gedacht, ich hatte den ein bisschen anders in Erinnerung. Und zwar habe ich gedacht, dass der mehr praktische Effekte hat. Aber jetzt habe ich festgestellt, da ist ja wirklich fast alles auch am Computer gemacht. Und man sieht es eben auch, dass es am Computer gemacht worden ist. Hm. Und das ändert zwar nichts an dem Blutgehalt oder so, aber ich hatte bei dem Film nie die Vermutung, dass das jetzt irgendwie echt ist oder echt sein könnte oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht.
Ich hätte ja gedacht, dass der bei der MPAA nicht so das Problem hat wegen der Gewalt, die halt einfach total überzogen
genau,
ist.
Genau das nämlich. Jetzt sag's weiter, ich weiß, worauf du hinaus willst, genau das.
Ja, sondern halt eben, weil da einfach so arglose Tiere malträtiert werden.
So.
Und man sieht halt viele Brüste.
Ich wollte gerade sagen, was?
Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob er es ernst meint oder nicht.
Es spielen ja auch wirklich richtige Pornostars mit. Ich habe jetzt 3.
Ja, Riley Steele.
Genau, ich habe jetzt 3 gefunden. Riley Steele, Ashlyn Brooke und Jana Michaels. Das ist dieses Paragliding Girl. Und was,
genau, richtig.
Und was interessant ist, das habe ich auch jetzt gelesen. Jana Michaels war gar nicht vorgesehen für die Rolle. Die ist wohl in letzter Minute eingesprungen. Eigentlich sollte eine gewisse Natasha Nice diesen Part übernehmen und ist wohl am Abend oder am Tag vor dem Dreh bei einem Pornodreh in der Öffentlichkeit wohl verhaftet worden und konnte deswegen nicht teilnehmen. Und dann ist die Jana Michaels eingesprungen.
Nun.
Ja.
Würdet ihr mir glauben, wenn ich keine von denen vorher kannte?
Ja.
Okay, ich habe gelogen.
Aber sowas zeigt ja dann auch wieder, dass der Film durchaus sich im Klaren darüber ist, was er da zur Schau stellt. Und wenn er dann wirklich so gezielt Pornodarstellerin engagiert, macht ja Sinn.
Okay, Lake Victoria, habt ihr Bock auf dicke Titten? Es ist Zeit für eine neue Episode von The Hills. Kinder, braucht man für solche Monsterbrüste nicht schon Waffenschein? Zeigt mir eure Bazookas! Na los, Mädels! Köstlich! Wackel mit dem Arsch wie Willy Wonka in Charlie und die Schokoladenfabrik! Wir knacken eure Kokosnüsschen und laben uns an Gottes Milchküken! Packt sie mal aus! Hoch mit den Fenstern, was versteckt ihr darunter? Kommt schon, ihr Süßen! Lasst mich euren BH wertfesten, zeigt hier eure Hintern!
Vielleicht sollte ich einfach mal raushauen, was mein größtes Problem mit dem Film ist. Weil ich bin eigentlich bisher bei allem, was ihr sagt und auch den ganzen positiven Sachen, bin ich bei euch. Was mich aufregt, sind manche Figuren. Also alleine die Rolle von Jerry O'Connell, der diesen Pornodarsteller, Pornoproduzenten spielt, Ja, er soll übertrieben sein. Ja, er soll auf Coke sein. Ja, er spielt das wahrscheinlich sogar genauso, wie das Drehbuch das vorsieht. Aber der hat genau 4 Sekunden Screentime. Und ich möchte irgendwas in den Fernseher reinwerfen, weil der mich so tierisch nervt. Und ich kann es nicht abschalten. Ich kann diesen Gedanken daran nicht abschalten, wie sehr der mir auf die Eier geht.
Kurze Information, ich habe gerade meine Dose Gin Tonic aufgemacht.
Ja, wir haben es gehört.
Mhm. Prost.
Mhm. Dankeschön.
Ich finde Jerry O'Connell in dem Film absolut sensationell.
Du findest Jerry O'Connell immer sensationell.
Ja, das kommt auch noch dazu. Ich finde den liebe ich, ja. Aber ich finde, in dem Film ist das einfach so eine hemmungslose Performance, die einfach nur Bock macht. Also das passt ja auch perfekt zum Film, dass du dann noch so ein Ultra-Arschloch dazwischen hast. Und der stirbt ja auch echt. Also, ja. Da wird ihm seine eigene Medizin gegeben, kann man sagen.
Übrigens gab es wegen seiner Figur auch echte Probleme, weil die ist halt angelegt an so einen Typen, der wohl dieses Porno-Imperium hat, Girls Gone Wild oder so ähnlich, keine Ahnung, habe ich letztens noch gelesen. Und Jerry O'Connell hat wohl in einem Interview gesagt, ja, die Figur, ich will nicht sagen, an wen sie angelegt ist, aber ja, fuck it, das ist halt der Typ. Und ich glaube, Joe Francis oder John Francis heißt der, auf den seine Figur beruht, war wohl echt nicht so begeistert davon, weil er halt sagte so, ja, das sind so Klischees, aber so bin ich gar nicht. Und Jerry O'Connell hat wohl in Interviews sehr viel dafür getan, dass er im schlechtesten Licht dasteht, wie es noch geht, dieser Joe Francis. Also Jerry O'Connell ist kein Fan von diesem Typen. Und ich bin da auch voll bei Pascal. Also es ist ja eine Figur, die sollst du ja scheiße finden.
Nochmal. Keine Frage. Und er spielt diese Überdrehtheit und so, spielt hier auch wirklich gut. Aber warum auch immer komme ich damit nicht klar.
Weil er vielleicht das Leben lebt, was du gerne leben möchtest?
Ich wollte es gerade sagen, vielleicht, weil er dich ein bisschen spiegelt.
Er spiegelt mich sogar schon.
Ja, da bist du ein bisschen unangenehm entlarvt.
Ich bin jetzt im Gegensatz zu Pascal kein Jerry O'Connell-Fan. Ich habe nichts gegen den Mann, aber ich finde ihn da auch toll. Das ist wirklich eine der Figuren, da merkst du halt wirklich, dass der echt Spaß hatte. Wenn ich ein Problem mit den Figuren habe, dann ist es halt mehr so mit diesen typischen Heldenfiguren, die da halt auftauchen. Das sind dann die Figuren, also ob dieser Beau dann gefressen wird, ist mir halt egal. Dass Jerry O'Connell halt stirbt, ist von Anfang an klar. Ich meine, nach den ersten Sekunden weißt du, der wird sterben und der Tod wird besonders sein. Und was soll ich sagen? Dieses Versprechen hält der Film.
Ja.
Muss man einfach sagen.
Ja.
Der hat gelitten. Der
ja,
hat
auf jeden Fall.
Gelitten.
Ja, das wird auf jeden Fall zelebriert. Vom Bauchnabel abwärts bis zum geht nicht mehr.
Spätestens, wenn sein Pimmel gefressen wird und dann einfach von dem Fisch wieder ausgekotzt wird, da ist klar, okay, der mochte sein Vorbild nicht. Das
schmeckt nicht. Welche Szene ja überraschend sinnlich auf einmal ist ja dieser Tauchgang von den zwei Damen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ja, oder? Dieses Unterwasserballett.
Und ich habe bei der IMDb gelesen, dass sie da wohl über eine Woche lang für geprobt haben.
Ah, okay. Naja, ist ja auch schon eine Choreografie, ne?
Auch nett anzuschauen. Das kann man ja auch nicht anders sagen, ne?
Durchaus.
Ja.
Also, er reizt nicht mit Reizen.
Das stimmt. Aber was man auch sagen muss, das ist zumindest mein Empfinden bei Piranha 3, das ist ein Film, der fängt an und du weißt, okay, der arbeitet auf das große Finale hin und an diesem großen Finale möchte er uns was bieten und das ist in dem Fall halt wirklich, ja, ein Blutbad, wortwörtlich. Ne? Ja,
dabei ist es ja nicht mal das Finale, das ist ja quasi nach der Hälfte des Films, wo dann wirklich dieses Riesenblutbad gezündet wird. Und das hat es auch wirklich in sich. Also da ist das Wasser ja rot danach.
Übrigens, ich habe mal ein bisschen recherchiert und je nach Aussage wurde im gesamten Film Kunstblut in der Menge von 280.000 bis 300.000 Liter verbraucht.
Ja, das soll wohl sein, um diese Wassermassen da rot zu färben. Das kann ich mir schon vorstellen.
Also ich glaube auch, als er damals rauskam, hieß es, das sei der blutigste Film aller Zeiten. Aber was man eben sagen muss, ist, die haben eben Tanklastwagen Blut da reingekippt, nur um das Wasser dann eben da rot zu färben.
Und was ich halt krass finde, ist, da gibt's halt wirklich viele heftige Kills. Also da wird zum Beispiel so ein Mädel aus dem Wasser getragen, sie ist verletzt und dann plötzlich löst sich die untere von der oberen Hälfte und solche Sachen. Aber was mir aufgefallen ist, bei der Drittsichtung, glaube ich, war es, wie viele verstümmelte Leichen da im Wasser rumliegen und auf den Booten.
Ja, das ist unfassbar. Das sieht aus wie D-Day. Also das ist Wahnsinn. Ich finde auch das Ding mit der Bootsschraube ziemlich heftig.
Oh ja. Boah. Die tut weh. Die tut richtig weh, die Szene.
Der Kill für mich, der am meisten heraussticht tatsächlich. An den, weiß ich, den habe ich einmal gesehen und an den erinnere ich mich.
Der sitzt auf jeden Fall, der sitzt.
Ich meine, ihr beide habt's gut, ihr habt kurze Haare.
Ja, holt die anderen mal ab, erzählt doch mal, was in der Szene los war.
Ach so, ja, es ist halt gerade das große Chaos bricht aus und überall werden Leute gefressen. Da ist so ein Typ auf so einem Motorboot, der den Motor halt anwirft und der will nicht. Und vorm Boot liegt halt so mit dem Rücken auf dem Wasser halt so eine Frau, die gerade schon so ein bisschen angeknabbert wird. Und die hat sehr, sehr lange Haare. Und die verfangen sich halt in eine Schiffsschraube und dann schafft der Typ es, den Motor anzustellen und dann wird sie halt wirklich, das Gesicht wird gehäutet.
Ja.
Und das ist echt garstig, wirklich.
Ja.
Wobei ich sagen muss, egal wie brutal der Film ist, er bewahrt sich halt immer so eine Übertreibung, dass man es nie so wirklich ernst nehmen kann.
Das stimmt.
Es sieht einfach nicht zu 100% echt aus. Das sind nicht die Effekte, die er bei High Tension oder bei Hills of Ice verwendet hat, sondern sie wirken etwas comichafter, würde ich mal behaupten. Und deswegen kann man das alles nicht ganz so ernst nehmen, finde ich.
Ich finde, das liegt auch nicht nur an den Effekten. Ich finde, der Film hat auch noch so diese Tonalität, dass das alles sehr ironisch gemeint ist. Ich meine, da sterben jetzt gerade hunderte von Leuten, aber ja, es hat jetzt nicht so diese Schwere, dass man da gerade einen Massenmord anguckt irgendwie. Ich finde, das ist alles noch sehr distanziert und mit Augenzwinkern immer.
Wobei, ich hab bei dem großen Massaker immer diese eine Szene im Kopf, wenn der Typ von seinem Jetski fällt, der gerade eben die Blonde skalpiert hat, inklusive die Hälfte des Gesichts, ins Wasser fällt und dann fährt dort das Boot gegen ihn und sein Kopf wird doch dann zerquetscht zwischen
Das ist Eli Roth. Das ist dieser
Wet-T-Shirt-Announcer.
Okay. Und übrigens, Eli Roth hat eine schöne Anekdote zum Filmdreh. Der spielt, wie gesagt, diesen Typen für diesen Wet-T-Shirt-Contest und der hatte auch nur ein paar Drehtage. Und er musste dann ungefähr bei der Hälfte, musste er dann zum Arzt gehen, weil er eine Augenentzündung hatte. Und er hatte einfach Schiss, weil dass er zu viel Kunstblut ins Auge bekommen hat. Und es war aber nicht so. Und zwar hat der Arzt herausgefunden, dass er sehr viel geschwitzt hat, weil es war wohl beim Dreh wirklich saumäßig heiß. Also dieser Adam Brody, der diesen Norweg spielt, meinte, dieser Dreh sei sein Apocalypse Now gewesen. Und die Verbindung Kunstblut, Schweiß und irgendwie eine Sonnencreme, die Eli Roth nicht verträgt, und das dann die ganze Zeit ins Auge zu bekommen, hat wohl dafür gesorgt, dass Eli Roth während der Dreharbeiten teilweise nur verschwommen gesehen hat.
Ja, gut, okay. Wenn ich da stehe, würde ich auch nicht gerne verschwommen sehen. Das.
Aber sowieso hat der Film ja wirklich einige prominente Namen in Gastrollen. Also natürlich diese drei, vier Pornostars. Dann haben wir, wie gesagt, Richard Dreyfuss und Christopher Lloyd und Ving Rhames und Elizabeth Shue. Also der Cast ist nicht A-Klasse, aber jeder, der sich ein bisschen mit Film auskennt, der wird da mehr als ein bekanntes Gesicht sehen.
Das definitiv.
Ja. Was ich übrigens auch interessant fand, Richard Dreyfuss hatte zwei Drehtage und wusste auch gar nicht, worum es eigentlich geht.
Ist vielleicht auch besser so.
Ja. War er da nicht mal so begehrt, dass er einfach sagte, komm, ich mach da jetzt mit, das gibt irgendwie 4,80 Mark oder so und dann spiele ich bei dem Film mit.
Eine Aussage von ihm war, die Leute waren nett, die haben mich nett behandelt und das Gehalt war gut und ich musste nicht viel machen, außer in einem Boot sitzen und einmal ins Wasser fallen. Es waren easy zwei Drehtage. Was ich aber auch erstaunlich fand, ich dachte, wenn Richard Dreyfuss nur zwei Drehtage hat für diese 3-4 Minuten, dann hat Christopher Lloyd, der so ein Wissenschaftler spielt und auch keine große Rolle hat, aber deutlich länger im Film vertreten ist als Richard Dreyfuss, wahrscheinlich wesentlich länger am Set verbracht. Aber nee, der hat nur einen Drehtag.
Ja gut, aber Christopher Lloyd spielt Christopher Lloyd. Also der hat sich ja auch nicht verstellt oder sonst was.
Ja, Richard Dreyfuss hat jetzt auch nicht irgendwie Marlon Brando da gespielt.
Ja, scheiße, ihr habt recht.
Wie kann ich mir das vorstellen? Richard Dreyfuss hat den ersten in der zwei Drehtage unterbracht. Okay, ich muss mich in die Rolle einfinden. Moment.
Werde zum Boot.
Sei das Boot.
Genau, sei das Boot.
Wisst ihr, was ich an Piranha 3D aber irgendwie nicht so geil finde?
Dass manche noch angezogen sind? Ich weiß es nicht.
Also es gibt zwei Sachen. Nein, mir sagt das Design der Piranhas irgendwie nicht so.
Nein, bin ich bei dir. Das sollen ja so prähistorische Piranhas sein. Und der Ur-Piranha wird da, glaube ich, genannt. Die sehen mir alles in allem zu künstlich aus und irgendwie auch zu, ja, weiß ich nicht. Also die sehen nicht so aus, als hätte es die mal gegeben. So, die sehen eher aus wie irgendwelche Unterwassermonster aus irgendwelchen,
ja,
was sie ja
also
sind.
Scheiß
sind
drauf.
Ich widerspreche mir gerade komplett selbststellig fest.
Ja, das ist so Scheiß drauf, wie die aussehen. Die hätten halt auch Flügel haben können.
Dafür gibt's ja Piranha 2, fliegende Killer.
Hm? Hm?
Oh, also Piranha 2 ist ja ein Scheißfilm, das können wir, glaube ich, hier festhalten. Was ich aber ganz ulkig finde, ich habe da auch ein bisschen recherchiert, diese Piranhas, die laufen können im zweiten Teil, die wurden auch computeranimiert. Und wisst ihr, wie sie das gemacht haben? Die haben einfach Chihuahuas so grüne Anzüge angezogen.
Stopp, redest du jetzt von Piranha 3 Doppel-D?
Ja, genau. Das wollte ich schon eben loswerden.
Welche laufen? Den habe ich so erfolgreich verdrängt, diesen Film. Oh Gott.
Ja, das war leider wieder so eine der Fortsetzungen, wo man dachte, okay, das bringt jetzt aber ein neues Level und machen einfach nochmal das Gleiche, was sie auch gemacht haben, aber halt eine Spur schlechter. Dabei war der erste Teil relativ erfolgreich. Der hat 24 Millionen gekostet und hat weltweit immerhin 83 Millionen eingespielt. Das waren nur die Kinoeinnahmen, weil auf Home-Video war der, glaube ich, sehr erfolgreich.
Ja. Also der hat ja auch auf jeden Fall diesen Happening-Charakter, ne? Also das kann man schon gut abfeiern, denke ich. Ich glaube, dass sich das auch gut rumgesprochen hat, dass man da einiges an Schauwerten geboten bekommt.
Definitiv. Was sagt ihr denn eigentlich zu der Story, die da drumherum gestrickt wird? Mittel zum Zweck oder durchaus okay?
Ja, Mittel zum Zweck. Also.
Ja, ja. Also das weiß der Film halt auch, ne? Also du kannst die Story, kann man kritisieren, aber ich meine, der Film, der springt dir ja mit dem nackten Arsch ins Gesicht, indem er sagt, das ist einfach hier nur total Mittel zum Zweck. Ist vollkommen kackegal. Wir müssen halt nur die Piranhas irgendwie rausbekommen.
Ich meine, ganz ehrlich, die werden durch eine Bierflasche befreit. Auf den Grund eines Sees sind.
Ja, also
das halt, sollte das echt so sein? Ich habe immer verstanden, dass das Zufall war, dass dann deswegen gerade ein kleines Seebeben
war
losgeht.
War es vielleicht so. Auch, aber es wird halt so inszeniert, dass du halt durchaus auch das so verstehen kannst, dass diese eine Bierflasche der Grund ist, ne?
Also im Endeffekt so der Tropfen auf dem heißen Stein.
Stell dir mal vor, er hätte ein Bierfass runtergeworfen vom Boot, dann wären unter den Piranhas auch der Mac rausgekommen.
Oder? Der Mac.
Geil. Ja. Hätte ich jetzt gut gefunden.
Ja, aber dadurch kriegt er noch dieses ökologische Augenzwinkern.
Ja.
Ah, dann verstehe ich. Dann ist der Film ja wirklich richtig deep.
Also ja, stark. Weil im Wasser, weißt du, deep, verstehst du?
Ja.
Ja, ja. Ich habe herausgefunden, dass der Alex nicht der erste Kandidat für diesen Film war. Ursprünglich sollte Chuck Russell den Film drehen. Wenn ihr jetzt da draußen denkt, wer ist Chuck Russell? Chuck Russell ist ein Regisseur, der hat seine Karriere mit Nightmare on Elm Street 3 angefangen, hat noch sowas gedreht wie Der Blob Remake, übrigens auch ein Film, den wir hier mal besprechen müssten, hat Eraser gemacht und dann halt Scorpion King.
Mhm. Ja, fing gut an, würde ich sagen. Dann hat es irgendwann nachgelassen.
Also ich wollte gerade sagen, ich hätte mir jetzt niemand anderes vorstellen können für das Piranha Remake, außer den Alex. Aber wenn man den Blob gesehen hat, dann kann man sagen, wenn er so zur alter Stärke zurückgefunden hätte, wäre Chuck Russell nicht uninteressant gewesen.
Der soll auch wohl beim finalen Skript noch ein bisschen herumgedoktert haben mit.
Ja, okay.
Vielleicht hat er die großartige Idee gehabt, dass die Piranhas in ihrer Höhle sich von sich selbst ernährt haben. Was ich sehr amüsant finde, allein die Vorstellung. Mhm. Hast du ein bisschen was von der Herr der Ringe? Heute gibt es Fleisch!
Ja, das war eben auch nur diese, ja, wie er schon sagt, also Mittel zum Zweck, einfach nur irgendwie erklären müssen, so, warum haben die das überlebt? Die hätten genauso gut irgendwie in so einer Eisscholle eingefroren sein können oder so, das wäre genauso dämlich gewesen.
Ja, wäre für mich auch okay gewesen.
Ich meine, wie gesagt, der Film ist da von Anfang an darauf aus, dir zu zeigen, pass auf, hier hast du ein paar ein bisschen nackte Brüste und jetzt kommt Blut. Und dann ist nach 90 Minuten das Spiel auch vorbei.
Ja, der wählt einfach den geringsten Widerstand zum Exzess. Ja, und das macht er auch gut.
Durchaus. Ist es vielleicht sogar so, dass Piranha der letzte gute Alex-Film war, bis dann Crawl kam?
Ja.
Gut. Pascal ist der Meinung, also stimmt das auch. Gut, abgehakt.
Also zwischen Crawl und Piranha kam ja nichts Gutes. Da kam Horns, da kam dieser Louis Drax. Und kam da noch was?
Nee, nur die beiden tatsächlich.
Ja, ja, und die waren ja beide nix. Mirrors war auch schon nix. Ja, mit Crawl hat's wieder ein bisschen Aufwind genommen, wobei der auch lange nicht so gut ist wie seine Sternstunden. Mhm. Aber guter Film.
Ja, ich sehe Crawl sogar noch ein bisschen stärker als Piranha.
Ist er auch.
Ja.
Ja, gut. Horns und Louis Drax. Sollte man irgendwie, wenn er könnte, würde er, glaube ich, zumindest Louis Drax streichen.
Ja, ich glaube, da wusste er selber nicht so genau, was er da eigentlich macht.
Also ein bisschen, als ob er sich vom Horror so ein bisschen wegbewegen wollte, als ob der aus dieser Schmuddelecke raus wollte. weil er wurde ja auch wirklich immer dafür genommen, wenn es dann wirklich mal derbe zur Sache gehen soll. Ne?
Das konnte er ja auch.
Und, ja. Weil selbst bei Mirrors, den ich nicht ganz so gut fand, muss ich sagen, dass ein, zwei Splatter-Szenen ja wirklich sehr gelungen sind.
Ja gut, die Badewanne-Szene ist halt heftig.
Ja, die ist halt...
Ja,
den werde ich mir, demnächst auch nochmal anschauen.
Aber bitte wähle ihn nicht für den nächsten Thekencast, okay?
Nee, nee.
Apropos Vietnam. Wisst ihr, wie der Film...
Was?
Ja. Jetzt, oh, warte, ich bin auf die Brücke jetzt gespannt. Das könnte jetzt interessant werden.
Ja, die Brücke war apropos Vietnam.
Ja.
Der Film heißt überall auf der Welt Piranha oder Piranha 3D, nur in Vietnam nicht. Da heißt der, Moment, Kaho Antinugui. Und das ist auf Deutsch übersetzt, heißt das so viel wie Tigerfische essen Menschen.
Okay, warum sind da...
Wobei, jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil das ist die beste Zusammenfassung des Films, die man eigentlich treffen kann, oder?
Ja.
Mit dem Titel ist eigentlich alles gesagt.
Tigerfische?
Ich weiß auch nicht, vielleicht, eben da Piranhas heißt Tigerfische, ich weiß es nicht.
Okay, ja. Passt auch, ja. Tigerfisch klingt ein bisschen cooler als Piranha auf jeden Fall. Wobei Piranha klingt auch cool.
Ja, Piranha gewinnt im Coolness-Faktor des Namens.
Ja, Piranha ist schon in Ordnung.
Glaubt ihr, dass Piranha eigentlich irgendwas von einer Art, ja, einen Bass hinterlassen hat? Oder ist das tatsächlich so eine Eintagsfliege im Wasser gewesen?
Ich glaube, dass er einen Bass machen wollte. Ich glaube schon, dass die Intention war, so ein bisschen dieses das Trash-Kino wieder zurückzuholen, also den hochwertigen Trash. Aber ich glaube nicht, dass er es geschafft hat. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, fällt mir kein ähnlicher Film, oder kein Film, der einen ähnlichen Impact hatte wie Piranha 3D. Weil, wenn man es runterbricht, es ist einfach teurer Trash. Hm. Punkt.
Ja, das ist Schundkino auf jeden Fall.
Und ich kann mich zumindest jetzt nicht daran erinnern, dass im Nachklang zu Piranha 3D da eine Welle losgetreten worden ist oder so. Also ich kann mir auch mit den Schauspielern, weil das ja auch wirklich, guckt man sich das an, wirkt es ja erstmal gar nicht wie Schund oder Trash. So, wenn du dir die Schauspieler anguckst, wenn du dir den Regisseur anguckst, das Budget und selbst die Effekte sind ja wirklich ordentlich. Wie gesagt, ich finde es schade, dass wenig praktisch gemacht worden ist, aber selbst die sind ja vollkommen ausreichend und ordentlich inszeniert. Und mit diesem Witz noch dabei. Aber mir fällt nichts ein, was im Nachgang dann noch kam, was einen ähnlichen Impact hätte.
Ich glaube, das war auch etwas, was mir aufgefallen ist. Ich hatte den Film geguckt und kurz vorm Start hatte ich auch das Gefühl, so dass in der Filmblase, in der wir uns alle hier bewegen, schon die Leute heiß auf den Film waren. Zumindest die Leute, die halt mit so einer Art von Unterhaltung was anfangen können. Und ich hatte auch das Gefühl, das verzog sich relativ schnell. Also auf DVD, klar, bei so Freunden, Abenden, klar, mit Party, Bier und dann Piranha 3D, hat ja der Kühling gerade eben selbst gesagt, funktioniert der echt auch gut. Aber selbst da, also ich habe selten mitbekommen, dass ich dann mich mit Freunden verabredet hatte zum Filmabend, wo halt eben das Ziel war, lass uns betrinken und irgendwas und blutige Schweinereien gucken. Da tauchte Piranha 3D relativ selten auf.
Ja, aber überleg mal, dass der einfach kommt, also der hat ja viel, viel stärkere Filme, die genau das Gleiche sind. So, wenn du jetzt Piranha in eine Filmbubble reinsetzen möchtest, dann hast du dann Braindead, du hast einen From Dusk Till Dawn oder sowas, die ja ähnlich ablaufen. Und da wird Piranha 3D einfach immer abstinken. Der hat einfach keine Chance gegen diese Filme, finde ich. Hm. Also ich glaube schon, dass er sich irgendwo auf dem Treppchen der blutigen Spaßfilme oder Partyfilme irgendwo einreihen wollte, hat es dann aber am Ende nicht geschafft, finde ich.
Wobei, was man ja sagen muss, Piranha 3D ist halt schon eine Hollywood-Produktion.
Ja, natürlich. Wie gesagt, reichlich Geld geflossen, durchaus sehenswerter Cast. Ich finde, der gewisse Funke fehlt einfach. So, das ist, da ist viel drin, aber so dieses, für mich zumindest fehlt der gewisse Funke dabei. Wie ist es bei dir, Pascal?
Ja, ich glaube, ihr habt da schon recht. Er hatte auf jeden Fall nicht den Bass, den er, glaube ich, beabsichtigt hatte. Ich fand, der hatte damals so ein kleines Beben in der Filmbubble, wie es du schon gesagt hast, wo der dann ab und zu mal Thema war. Aber ich glaube, er hatte dann doch nicht die Nachwirkung, die letztlich abgezielt wurde, obwohl er natürlich auch erfolgreich genug war und ja auch noch ein Sequel nach sich gebracht hat. Aber ich glaube, wir haben da echt so ein, der Film hat so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal damit, was er ist und zu welcher Zeit er gekommen ist und ja. Was er sich auch erlauben konnte. Es ist so ein bisschen eine Ausnahme.
Ja, das stimmt.
Also was der Film zum Beispiel hat, was eben viele oder die meisten dieser blutigen Spaß für mich haben, ist diese Hochglanzoptik. Mhm. Das fällt mir auch jedes Mal auf. Der ist halt wirklich Hochglanz gefilmt. Und da fällt es mir gerade schwer, einen vergleichbaren Film zu finden aus der jüngeren Zeit. Mit jüngerer Zeit meine ich die letzten 20, 30 Jahre.
Ja, ja, der ist schon, ist was Besonderes in Anführungsstrichen. Der steht irgendwie für sich. Und das macht ihn wahrscheinlich dann letztlich doch wertvoller, als man ihm eigentlich zugestehen möchte. Mhm. Weil da letztlich auch was ausprobiert wurde. Und es eigentlich auch geklappt hat, weil das ist eigentlich ein guter Partyfilm. Er war erfolgreich genug, ist hochwertig produziert gewesen und weiß letztlich, wie wir schon gesagt haben, genau, was er sein will. Und ist es auch. Also im Prinzip ist der rundum gelungen.
Aber jetzt fällt mir gerade was ein. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Oder ich habe einfach gerade nur, dass der Bacardi mir gerade irgendwie in den Kopf steigt. Ich habe jetzt so Beispiele genannt wie Branded und From Dusk Till Dawn als so reinrassigen Partyfilm. So spaßig, blutig. Aber gibt es da überhaupt so viele, die wirklich auch von vielen gefragt worden sind? Also sind euch noch irgendwie in eurer Jugend viele begegnet?
Ich glaube, das ist natürlich auch eine subjektive Sache. Ich glaube, es ist von Freundeskreis zu Freundeskreis verschieden. Wenn ich jetzt hier aufzählen würde, welche Filme in meinem Freundeskreis gefeiert worden sind und dann Pascal aufzählt, dann gibt es da bestimmt Differenzen.
Ja, das schon, aber es gibt ja meistens so Filme, die irgendwie dann so einen gemeinsamen Konsens haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten gerade schon den Blob erwähnt, der ja auch in eine ähnliche Kerbe reinschlägt, der hat aber für mich nicht dieses Partyfilm-Feeling. Und deswegen überlege ich gerade die ganze Zeit, gibt es da überhaupt so viele von, auf die sich fast alle einigen können?
Ich glaube, warum Piranha 3D dieses Party-Feeling hat, liegt einfach daran, weil er halt eben auch seine Hauptattraktion, dieses Blutbad, ist halt eine Party. Mhm. Ich meine, es spielt ja ein Spring Break. Also er hat ja wirklich dieses Party im Film drin. Hingegen im From Dusk Till Dawn, okay, da gibt es halt dieses Titty-Twister, aber hier Branded oder so, da ist die Party halt kein Bestandteil, so richtig des Films. Mhm.
Also ich glaube, dass das auch, wie du schon gesagt hast, wirklich abhängig vom Freundeskreis und auch von der Zeit einfach ist. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass auf Filmabenden, wo ich war, wo dann auch entsprechend getrunken wurde zu den Filmen, liefen halt auch so Sachen wie Final Destination 2, Scream. Oder eben Blair Witch Project oder Texas Chainsaw Massacre, das Remake. Das sind eigentlich, bis auf Scream, ich glaube, der hat echt einen guten Partyfaktor. Den kann man gut auf einer Party laufen lassen, der knallt auch. Finde ich weder Blair Witch Project noch wobei Final Destination 2 kann man auch feiern, das stimmt. Aber Blair Witch Project und Texas Chainsaw Massacre, das Remake, sind keine Partyfilme in dem Sinne wie jetzt Braindead oder Piranha. Ja, aber man kann sie zu Partyfilmen machen.
Aber auch noch eine Frage an euch. Also ich habe ihn damals im Kino in 3D gesehen. Da funktioniert das Ganze auch ein bisschen besser. Aber jetzt natürlich im Heimkino habe ich ihn immer in 2D selbstverständlich gesehen. Ich finde persönlich manche Effekte äußerst befremdlich. Wie ist es da bei euch? Könnt ihr das so ausschalten oder stört euch das?
Ich habe ihn auch im Kino gesehen, auch in 3D. Ich kann mich da aber jetzt nicht mehr daran erinnern, ob ich den jetzt gut oder schlecht fand. Es war ja auch einer der Filme, die in 2D gedreht wurden und dann konvertiert worden sind, was ja immer eigentlich dafür spricht, dass die 3D-Effekte gut sind.
Nee, ich meine eher, dass viele Sachen darauf ausgelegt sind für...
Ja, ich weiß, das merkt man schon. Aber irgendwie passt es auch zu dieser Art von Film.
Passt zum Film, ja. Es hat doch mal so ein bisschen diesen Kirmes-Charakter. Ja,
weißt du, dann kotzt der Piranha den abgebissenen Penis halt eben wirklich direkt in dein Gesicht aus, nochmal extra. Das passt. Ja. Also Kirmescharakter, wie Pascal es sagte, passt als Beschreibung perfekt
ja,
dazu.
Ja, stimmt.
Deswegen finde ich es nicht befremdlich bei dieser Art von Film. Ja.
Das ist schön. Das ist schön bei diesem Film, weil man der kann alles für sich rechtfertigen. Jede Kacke kann der für sich rechtfertigen und es ist in sich stimmig. Er hat eigentlich alles richtig gemacht, der Film.
Ja, also ich hätte es dem Film auch verziehen, wenn da irgendwie ein Brainy Piranha plötzlich auftaucht.
Ja, total. Ne? Oder einer, der spricht.
Ja, also wirklich. Also. Das wäre interessant gewesen. Naja.
Mit Jerry O'Connell im Dialog. Ja.
Ich mag dein filmisches Oeuvre, aber ich muss jetzt leider den Penis abbeißen.
Okay.
Zwei Sachen noch. Der Film endet ja sehr abrupt mit dem Tod von Norweg, wenn er da auf dem Boot steht und dann sagt so, wie, das waren nur die Babys. Und dann kommt so ein Riesenvieh an und springt über ihn und greift ihn so mit. Und ich habe jetzt gelesen, dass am Ende des Abspanns sieht man, wie ein abgenagter Schädel auf den Grund also auf dem Grund sinkt. Und da gibt es ein paar Leute, die davon ausgehen, dass die Sheriff-Dame, Elizabeth Shue, die mit ihm auf dem Boot ist, auch noch gecatcht wird. Glaubt ihr, es gibt ein Happy End für Elizabeth Shues Figur oder ist sie auch des Todes?
Du kommst mit Fragen, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Ich auch nicht, aber...
Ja, ich auch nicht. Ich, wie gesagt, ich habe den, das muss ich ja auch nochmal gestehen, ich habe ihn ja vor dem Podcast jetzt auch nicht nochmal gesehen. Ich sage jetzt einfach mal, gemessen an dem Film, nein, es gab für sie kein Happy End.
Ich hätte gesagt, weil sie ihre Kinder jetzt gerettet hat, wobei, der hätte auch das Tabu gebrochen, dass er dann einfach ein Kind oder die Mutter dann umbringt oder so. Ja, nee, wir können uns darauf einigen, der Schädel gehört ihr. Das ist in Ordnung.
Okay, okay. Gut. Ich würde sagen, wir sind mit dem Fischen fertig, oder?
Ja.
Kommt jetzt der Bodycount? Jetzt kommt ja, aber nicht der Bodycount, oder? Moment.
Ich wollte, dass du hinauszögern, um die Kühne ein bisschen zu quälen.
Können wir an der Stelle nicht einfach Schluss machen.
Oh Gott.
So. Was ich noch herausgefunden habe, was ich wirklich total schön finde und spaßig, am Ende des Abspanns gibt es so einen Text, der lobpreist eine Organisation, die sich einsetzt für Surfer, die bei einem Unfall ihr ein Gliedmaß verloren haben. Also ein Shoutout für Amputee Surfers. Das fand ich irgendwie ganz amüsant.
Aber passend zu dem Film, ne? Bei den ganzen abgetrennten Gliedmaßen. Schön.
Gut. Kühne, und jetzt sag uns mal bitte, wie viele Leute sterben in Piranha 3D? Ich möchte, okay, pass auf, Piranha 3D ist ein Film, wo es eigentlich echt schwierig ist, einen Bodycount zu erstellen. Ich habe es gemacht, ich habe einfach mal die Kollegen von Carnage Count zu Rate gezogen und die haben eine Zählung veranstaltet und deswegen meine Frage, was glaubt ihr, wie viele Leute sterben in Piranha 3D?
Warum?
Ich finde auch, dass der Kühne anfangen sollte.
Ja, finde ich auch.
Ich überlege gerade. Ich hab ein Interview mit Alex gelesen, wo er eben gesagt hat, wie er auf die Menge Kunstblut kam, weil er sagte, bei 200.000 Teenies, jeder hat 6 Liter Blut, dann müssen es eben 300.000 Liter sein, die in diesem See reingekippt werden. Ich glaube nicht, dass er hat alle oder den Großteil sterben lassen. Ich sage jetzt einfach mal, man sieht vielleicht im Hintergrund ja auch einiges. Komm, ich sag 120.
Okay. Pascal.
Ich glaube, es kommt uns so viel vor. Ich glaube, es ist gar nicht so viel. Ich glaube, diese Panik und dieses Massaker und diese Orientierungslosigkeit, ich glaube, dass es gar nicht so viel ist. Ich stapel jetzt tief, aber dadurch kann ich ja trotzdem gewinnen. Aber ich stapel so tief, dass wenigstens auch Abstand ist. Ich sage jetzt einfach mal 40.
Okay, du sagst 40. Was sagst du, Kühne?
Ich hätte 120.
Oh. 120? Ja. Ah, dann hat Pascal leider gewonnen.
Komisch. Weißt du, ich ärgere mich auch gar nicht mehr darüber. Wie viele?
Laut Carnage Count sind es 73.
Ja, okay.
Okay.
Und du warst knapp.
Goldene Mitte.
Du warst knapp, Kühne. Du hättest es fast geschafft.
Glaubt
fast geschafft.
Naja.
Ich hab eigentlich die ganze Zeit dran gedacht, so dass im Hintergrund ja auch immer viel passiert. Gerade wenn die vorne geköpft wird, dann siehst du im Hintergrund schon wieder 4, 5, die da gefressen werden. Dann die ganzen Leichen auf dem Boot. Hochgestapelt, tief gefallen, was soll ich machen? Die Geschichte meines Lebens.
Die Verfilmung von Kühnes Leben besprechen wir dann beim übernächsten Thekencast. Beim nächsten Thekencast, so kann ich verraten, siedeln wir über nach Japan. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt wird es aber erstmal Zeit, sich zu verabschieden. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genau wie wir. Ich will ehrlich sein, ich habe gerade eben einen Kölsch und eine Dose Gin Tonic relativ zügig getrunken. Ich bin ein bisschen angesüdelt. Deswegen sage ich noch schnell, ihr findet Moodleback bei Instagram, Facebook und Twitter. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und dann darf der Pascal Tschüss sagen. Und weil der Kühne knapp diesmal versagt hat, gebührt ihm das letzte Wort. Tschüss.
Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich bei Stu und Kühne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Hab auch wirklich Spaß gehabt, bis auf das Bodycount-Quiz mal wieder. Und an der Stelle, ich werde eine Petition erstellen und bitte doch alle Zuhörer einfach zu unterschreiben, dass dieses Bodycount-Quiz beim Thekencast endlich abgeschafft wird, weil ich finde schon, dass es irgendwie ein bisschen denunzieren für mich ist. Es war mir eine Freude mit euch und bis bald.
Well, for once, pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted.
When the film is started,
see what is happening.